Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Der TV-Comedian Volodymyr Zelensky, er hat es mit 30% der Stimmen als Erstplatzierter in die Stichwahl geschafft bei den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine und tritt nun gegen Amtsinhaber Poroschenko an. Der Abstand ist deutlich. Heißt das also, dass der Komiker gute Chancen hat? Das habe ich Florian Kellermann gefragt.
Ja, er hat alle Chancen, auch die Stichwahl in 3 Wochen für sich zu entscheiden. Wenn man die Karte anschaut, wie die Menschen in den verschiedenen Regionen gewählt hat, dann wird das nochmal deutlich. Denn hat er Menschen aus ganz verschiedenen Regionen mit ganz verschiedenen Hintergründen von sich überzeugt. Das ist das eine. Das andere, er hat auch noch Ressourcen. Denn der viertplatzierte Boyko, der vor allem im Süden und im Osten beliebt ist, der ist genau da beliebt, wo auch Zelensky als Komiker sehr gut ankommt. Und dessen 10%, denke ich, werden auch zum großen Teil zu Zelensky gehen. Dann gibt es noch die Stimmen der drittplatzierten Julia Tymoschenko. Auch da wird Zelensky einen erheblichen Anteil für sich verbuchen können. Das ist zumindest meine Prognose im Moment.
Volodymyr Zelensky hat ja keinerlei praktische politische Erfahrung. Er ist auf der anderen Seite landesweit bekannt als Comedian, Komiker, Kabarettist. Weshalb ist er so populär?
Zum einen mal war das eine Protestwahl für ihn. Die Menschen sind einfach sehr unzufrieden mit Petro Poroschenko. Viele Menschen sind gestorben dafür, dass es einen Neuanfang gegeben hat in der Ukraine bei den Demonstrationen auf dem Maidan in Kiew. Und diese großen Erwartungen, die hat er einfach enttäuscht. Einerseits hat er die Korruption nicht bekämpft und andererseits sind die Menschen auch einfach ärmer, als sie es waren vor 5 Jahren. Nicht zuletzt durch den stark gestiegenen Gaspreis für die Endverbraucher. Und zum anderen kommt Zelensky auch irgendwie ehrlich rüber. Das überzeugt auch einen gewissen Teil der Ukraine.
Und was wäre politisch von ihm zu erwarten?
Ja, das ist jetzt das große Kaffeesatzlesen. Man nimmt also die einzelnen Schnipsel von ihm, die er so von sich gibt und versucht irgendwie daraus ein Gesamtbild zu kleben. Das ist gar nicht so leicht. Er selbst hat seinen Wahlkampf gestern nochmal zusammengefasst, als er seine Stimme abgegeben hat. Er hat gesagt, ich will ein Land der Träume schaffen. Also er hat alles Mögliche versprochen und gesagt, wie wunderbar die Ukraine wird ohne Korruption, mit einer blühenden Wirtschaft und so weiter. Aber er hat eben überhaupt nicht gesagt, wie er das erreichen will und ob er das noch liefern wird bis zur Stichwahl.
Der amtierende Präsident Poroschenko, der steht für einen harten Kurs gegenüber Moskau. Wäre denn mit Zelensky eine stärkere Hinwendung zu Russland verbunden?
Das denke ich nicht. Also es gab natürlich so Spekulationen im Wahlkampf aufgrund einzelner Aussagen von Zelensky. Er hat zum Beispiel gesagt, er wolle den Krieg im Donetsk-Becken so beenden, dass er mit Putin direkt verhandelt. Und das klang so ein bisschen danach, als wäre er auch zu Zugeständnissen bereit. Aber ich denke mal, das war auch seiner Unerfahrenheit geschuldet und auch seinem Mangel einfach an Programm, dass er da einfach irgendwas gesagt hat. Hinter ihm steht ja der Oligarch Ihor Kolomoyskyj, auf dessen Fernsehprogramm laufen Zelenskys Shows. Und der ist auch nicht bekannt als Putin-Freund. Er hat auch viel dafür getan, dass die Ukraine 2014 eben unabhängig geblieben ist. Die Regionen im Nordosten vor allem, wo es eben nicht gelungen ist, separatistische Regimes zu installieren.
Florian Kellermann über die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine. In der Türkei ist die Regierungspartei von Präsident Erdogan als stärkste Kraft aus den Kommunalwahlen hervorgegangen, musste sich in Ankara und anderen Metropolen jedoch der Opposition geschlagen geben. Karin Sens.
In der größten Stadt des Landes, in Istanbul, gibt es einen regelrechten Wahlkrimi. Hier liegt der Kandidat der islamisch-konservativen AKP vor dem der oppositionellen CHP. Beide Kandidaten erklärten sich zum Sieger, obwohl noch nicht alle Ergebnisse veröffentlicht sind. In der türkischen Hauptstadt Ankara sieht es nach einem Machtwechsel aus. Der Kandidat der AKP liegt nach Auszählung der meisten Stimmen hinter dem der CHP. Auch die Urlaubsregion Antalya verliert die AKP nach jetzigem Stand an die CHP. Der türkische Präsident Erdogan ging bei seiner traditionellen Balkonrede in der Nacht auf keine der Großstädte direkt ein, sprach aber von Schwächen.
So oder so muss die regierende AKP also einen Dämpfer einstecken. Das meint auch der türkische Abgeordnete Mustafa Yeniroğlu. Der AKP-Politiker schränkte vorhin hier im Deutschlandfunk aber ein.
Wir haben keine Stimmenverluste erlitten. Wenn es im Ergebnis so sein sollte, dass wir die beiden Großstädte Istanbul und Ankara verloren haben, dann ist es natürlich ein herber Verlust. Aber insgesamt, wenn man vor einem Vertrauensverlust gegenüber Erdogan spricht, dann muss man einfach zeigen, dass wir im Ergebnis die Wahlen haushoch gewonnen haben. Ich glaube, dass die Wirtschaftskrise sicherlich die Hauptrolle dabei gespielt hat, wie die Wähler letztendlich an der Urne abgestimmt haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch unterstreichen, dass die Wähler als einzige Partei überhaupt eben bei der AK-Partei die Möglichkeit sehen, dass sie die Probleme bewältigt.
Mehrere Bundestagsabgeordnete verschiedener Fraktionen präsentieren heute einen Gesetzentwurf, der den Mangel an lebensrettenden Spenderorganen beheben soll. Kernstück ist die sogenannte doppelte Widerspruchslösung. Volker Fintermer.
Der Vorstoß von Jens Spahn und Karl Lauterbach, der von Abgeordneten aus allen Fraktionen unterstützt wird, sieht vor, dass jeder Bürger nach seinem Tod als potenzieller Organspender gelten soll, sofern er dem zu Lebzeiten nicht bewusst widersprochen hat. Und auch die Angehörigen können eine Organspende nur dann verhindern, wenn sie glaubhaft nachweisen können, dass der mögliche Spender seine Haltung zur Organspende noch geändert hat. Die Befürworter der Widerspruchslösung setzen auf die Brechstange, kritisiert Patientenschützer Eugen Brisch. Den Unterstützern der Widerspruchslösung steht eine gleichermaßen fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten um die Grünen-Chefin Annalena Baerbock und die gesundheitspolitische Sprecherin der Union Karin Mark gegenüber.
In der Debatte um Organspenden hat sich der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, persönlich gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen. Dabrock sagte am Morgen im Deutschlandfunk.
Ich finde sie unnötig, weil man im Grunde die Effizienz der Organgewinnung nahezu überhaupt nicht steigert. Sie ist schädlich, weil sie das Vertrauen in das System nochmal unterminiert. Wenn aus welchen Gründen auch immer, weil ein Mensch nicht in der Lage ist, psychisch, physisch oder auch emotional sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann automatisch zu sagen, wenn ich nicht eine klare Auskunft habe, dann ist derjenige nach dem Hirntod ein Objekt des Staates, das kann verfassungsrechtlich nicht richtig sein. Und soweit sollte auch Solidarität nicht geben.
Im Gezerre um den EU-Austritt Großbritanniens stimmt das britische Parlament heute noch einmal über Alternativen zum ausgehandelten Brexit-Abkommen ab. Anne Demmer.
Bei den Testabstimmungen in der letzten Woche konnte keine der 8 Optionen eine Mehrheit gewinnen. Eine Zollunion mit der EU und ein zweites Referendum schnitten jedoch am besten ab. Beobachter gehen davon aus, dass sich heute stärkere Tendenzen abbilden. Die Ergebnisse sind nicht rechtlich bindend. Der Justizminister David Gove erklärte jedoch gegenüber der BBC, dass sich die Regierung diese Ergebnisse genau anschauen sollte.
Der Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, warnt vor einem ungeregelten Brexit, glaubt aber daran, dass dieses Szenario noch abzuwenden ist. Fuest heute früh in dieser Sendung.
Ich glaube, es steht auf Messerschneide. Trotzdem habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch noch eine Vereinbarung gibt. Wir brauchen so etwas wie ein Übergangsabkommen. Einmal, weil es sonst kurzfristig zur Unterbrechung des Handels kommt und weil die Aussichten für künftige Zusammenarbeit sich durch einen harten Brexit wirklich erheblich verfinstern würden. Jetzt unter Hochdruck eine Entscheidung durchzupeitschen, die für Jahre, vielleicht für Jahrzehnte Folgen hat, das halte ich wirklich für einen Fehler. Ich halte es für etwas wahrscheinlicher, dass man den May-Deal doch noch annimmt. Das hat eine Wahrscheinlichkeit von 60% und mit 40% wird es wahrscheinlich einen harten Brexit geben.